Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Unsere Sendung heute möchte ich mit einer kleinen Geschichte beginnen. Da unterhalten sich vier Pastoren über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Jeder bevorzugt eine andere Bibelübersetzung. Der erste sagt, dass die Luther-Übersetzung einfach die beste sei, weil die lebendige Sprache Luthers darin so gut zum Tragen kommt und man diese Texte auch besser auswendig behalten kann. Der nächste zieht die Elberfelder Bibel vor, weil in ihr der ursprüngliche hebräische und griechische Text am getreuesten wiedergegeben wird. Der dritte hält die Gute-Nachricht-Bibel für die beste, weil er in seinen Gottesdiensten meist zu jüngeren Leuten spricht und diese Übersetzung in moderner Sprache formuliert ist. Der vierte Pastor ist in der ganzen Diskussion sehr still geblieben. Schließlich sagt er: "Wenn ich über Bibelübersetzungen nachdenke, hat mir die Übersetzung meines Vaters am besten gefallen. Er hat die Bibel jeden Tag in die Praxis übersetzt. Er hat sie ernst genommen und als Gottes Wort an ihn persönlich behandelt. Das war die überzeugendste Übersetzung, der ich in meinem Leben begegnet bin." Liebe Hörer, ich lade Sie heute in der Sendung Durch die Bibel ein, selbst zu einer Bibelübersetzung zu werden, indem Sie Gottes Wort für sich und andere in Ihrem Alltag umsetzen. Lassen Sie sich einladen, die Worte des Propheten Haggai in die heutige Zeit zu übersetzen. Und damit herzlich willkommen. Das alttestamentliche Buch des Propheten Haggai gehört mit seinen zwei Kapiteln zu den eher kürzeren Büchern der Bibel. Zuletzt haben wir miterlebt, wie Gott das aus der Verbannung in Babylon zurückgekehrte Volk, das den Tempelbau in Jerusalem wieder aufgenommen hatte, ermutigt. Diese Leute hatten sich nämlich demotivieren lassen durch die Älteren aus dem Volk, die noch den alten salomonischen Tempel gesehen hatten und den jetzigen Neubau damit verglichen und abschätzig darüber sprachen. Doch Gott hat ihnen zugesagt, dass er mit ihnen ist. Er ermutigte Serubbabel, den Statthalter, und Jeschua, den Hohenpriester, aber auch das ganze Volk weiterzumachen. Wir erreichen jetzt in Kapitel 2 des Buches Haggai die Verse 6 und 7. Gott kündigt an, dass er imstande ist, noch ganz andere Dinge zu tun. Denn so spricht der Herr Zebaoth: Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Zuerst müssen wir verstehen, was Gott hier gerade tut. Er lenkt die Aufmerksamkeit der Gläubigen, ihr Bewusstsein, ihre Herzen und Augen von den begrenzten und naheliegenden Dingen auf Gottes Programm und auf seine Pläne mit seinem Volk Israel. Er will ihnen einen Blick schenken für das, was in der Zukunft liegt. Einen Blick für das, was Gott tun wird und auch imstande ist zu tun. Auch uns passiert es oft, dass wir uns von den falschen Dingen gefangen nehmen lassen. Wir sind manchmal so fixiert auf das Gegenwärtige, auf das Diesseitige und nehmen dadurch nichts anderes mehr wahr. Ich möchte Ihnen ein kleines Experiment vorschlagen. Sie können es ja mal versuchen. Halten Sie sich einmal eine kleine Münze ganz nah vor das Auge. Wenn man sie nur nahe genug ans Auge hält, verdeckt sie sogar die riesige Sonne, so dass wir sie nicht mehr sehen können. Die Münze steht für das Gegenwärtige, Diesseitige, das Gottes Pläne und seine Absichten für unser Leben ausblendet. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie denken, dass manches, was Sie erleben, scheinbar keinen Sinn ergibt, sondern erkennen Sie an, was Paulus im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 28 schreibt, nämlich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das Beste, das sind jene Dinge, die wir noch nicht sehen, die Gott aber schon im Blick hat und die er für unser Leben plant. Wenn Gott durch den Propheten Haggai zum Volk Israel sagt, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern, dann bedeutet dies Gericht über die Menschen. Wir sehen, noch bevor wir das kleine Buch Haggai abschließen, dass Gott uns einen Blick erlaubt bis zu dem letzten Tag auf dieser Welt, wenn große Leiden über die Welt kommen werden. Auch geht es um die Wiederkunft Christi und um das, was am sogenannten Tag des Herrn geschehen wird. Außerdem sagt Gott in Vers 7, dass er dies Haus voll Herrlichkeit machen will. Auch wenn es verschiedene Tempel gab, den Salomonischen, den Tempel von Serubabel und den umgebauten und erweiterten Tempel von Herodes, hat Gott sie alle als ein Haus gesehen. Und diesen Tempel hat später Jesus Christus betreten. Gottes Herrlichkeit in Gottes Haus, auch wenn er in menschlicher Gestalt war. Der Tempel von Herodes wurde 70 nach Christus von den Römern unter Kaiser Titus zerstört, obwohl er noch nicht einmal endgültig fertiggestellt war. An dieser Stelle wurde kein Tempel mehr errichtet. Stattdessen steht darauf der islamische Felsendom. Der Islam würde niemals erlauben, dass dort ein Tempel errichtet wird, da es einer der heiligsten Plätze des Islam ist. Doch eines Tages wird dort ein Tempel errichtet werden. Davon bin ich aufgrund der Bibelstellen überzeugt. Und dieses Haus wird eines Tages mit Gottes Herrlichkeit erfüllt werden. Vielleicht, wenn Jesus wieder auf diese Erde kommt, wie wir es in Matthäus 24, Vers 30 lesen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dieser Vers spricht vom Zeichen des Menschensohns und dann in diesem Zusammenhang auch von der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, dass diese Herrlichkeit im Tempel sichtbar sein wird. Denn Jesus wird ihn einnehmen und Gott selbst wird in Christus dort gegenwärtig sein. Zurück zu unseren beiden Bibelversen aus dem Buch Haggai. Am Anfang von Vers 7 heißt es, ja, alle Heiden will ich erschüttern. Es ist fast nicht zu glauben, dass die Völker noch mehr erschüttert werden, als das schon im 20. Jahrhundert der Fall war. Zwei Weltkriege haben die Welt völlig durcheinander gewirbelt. Wir haben Wirtschaftskrisen erlebt, welche die weltweite Wirtschaft ins Wanken gebracht haben. Auch die Ölkrise hat gezeigt, wie verwundbar wir sind. Doch alle diese Dinge sind nichts gegen die Krisen, die wir in der Endzeit erleben werden. Die Aussage in Vers 6, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde erschüttern, wird im Neuen Testament in Hebräer 12, Vers 26 aufgegriffen und auf die Wiederkehr Christi in der Endzeit bezogen. Es steht dort geschrieben, Gottes Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Liebe Hörer, Gott hat den Sinai erschüttert, als er sein Gesetz dem Volk Israel gab. Und er wird die Nationen erschüttern, bevor er seinen Sohn noch einmal in diese Welt schickt. In unserem Bibeltext aus dem Buch Haggai heißt es in Vers 7, da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten. Seit den frühen Kirchenvätern haben Bibelausleger diese Kostbarkeiten mit Christus gleichgesetzt. Damit hatte ich immer schon meine Schwierigkeiten, denn Christus war noch nie die Kostbarkeit der Nationen. Manche deuten die Kostbarkeiten als die Sehnsucht der Heiden nach einem Erlöser. Egal, ob sie es verstehen oder nicht, dass Jesus dieser Erlöser ist. Vielleicht ist das richtig, doch glaube ich eher, dass sie den Antichrist verehren werden. Er ist in ihren Augen der Messias der Welt. Ich glaube auch nicht, dass die Nationen sich nach Jesus, den Messias, sehnen. Ich denke, was hier gemeint ist, wird deutlich, wenn wir die Verse 7 und 8 im Zusammenhang lesen. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Was also ist das Verlangen der Nationen in der Welt? Es sind materielle Werte, hier ausgedrückt mit dem Wort Kostbarkeiten und mit Silber und Gold. Heute sind manche Nationen noch immer vom Goldpreis abhängig. Wenn dieser schwankt, wankt die Wirtschaft eines Landes beträchtlich. Als Salomo den Tempel bauen ließ, hat er Unmengen an Gold und wertvollen Steinen und Juwelen verbauen lassen. Vielleicht hat er damals den Goldpreis seiner Zeit bestimmt. Viele Jahre später hat Nebukadnezar Jerusalem eingenommen und alle Reichtümer mitgenommen. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, wird berichtet, dass die Botschafter des Königs aus Babylon nach Jerusalem gekommen waren und der König von Juda, Hiskia, ihnen alle Schätze Jerusalems gezeigt hat. Sie haben sich das alles gemerkt, und als sie Jerusalem später eroberten, haben sie diese ganzen Schätze nach Babylon mitgenommen. Gold und Silber waren die Kostbarkeiten der damaligen Welt, und sie sind es teilweise auch heute noch. Doch Gott sagt in Vers 8, »Mein ist das Silber und mein ist das Gold«, spricht der Herr Zebaoth. Alle Rohstoffe und alle Werte dieser Welt gehören letztendlich Gott. Und Gott fordert sie für seine Sache ein, wenn er das will. Wenn Gott einen Tempel bauen lassen möchte, werden selbst die Nationen die Rohstoffe dazu zur Verfügung stellen, wenn Gott das möchte. Die Menschen in Israel zur Zeit Haggais hatten keine schönen Schätze und Kostbarkeiten, mit denen sie den Tempel schmücken konnten. Aber wenn der Messias kommt, werden die Nationen alle Kostbarkeiten bringen, die zu seiner Verherrlichung dienen. Die Aussage, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth, ist auch eine Ermutigung an das Volk Israel zur Zeit Haggais. Mit diesen Worten versichert Gott ihnen, dass er trotz ihrer schlechten Wirtschaftslage und ihres Mangels an Wohlstand in der Lage ist, für alles zu sorgen, was sie nötig haben. Sicher, der jüdische Überrest hatte Zusagen aus der Hauptstadt des Babylonischen Reiches, die garantieren sollten, dass der Tempel fertig gebaut werden konnte. Doch wann kann man sich auf Menschen schon wirklich verlassen? Aber Gott gehört aller Reichtum, auch die Schätze in der Schatzkammer des Königs, und er kann sie so verteilen, wie er es will. Er kann sogar Herrscher dazu bewegen, mehr zu geben, als sie eigentlich vorhaben. Denn wie es in Sprüche 21, Vers 1 heißt, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Genauso verspricht Gott auch uns, seinem neutestamentlichen Volk, für all unsere Bedürfnisse zu sorgen. Wie Paulus in Philipper 4, Vers 19 schreibt, mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In unserem Bibeltext aus dem zweiten Kapitel des Buches Haggai erreichen wir nun Vers 9. Hier geht es weiterhin um Gottes große Pläne für sein Volk und den zukünftigen Tempel. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Wie ich schon sagte, betrachtet Gott die Tempel, die im Lauf der Jahrhunderte gebaut wurden, als ein einziges Haus. Doch der letzte Tempel, der gebaut werden wird, wird die Schönheit aller vorherigen übertreffen. Und dieser Tempel wird dann kein Anlass mehr für Auseinandersetzungen zwischen Völkern und Religionen sein, sondern es heißt hier, ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Jedes Mal, wenn ich in Jerusalem bin, besuche ich den Tempelberg. Wissen Sie warum? Weil ich weiß, dass hier eines Tages das passieren wird, was die Vereinten Nationen niemals schaffen werden. Von hier wird Frieden für die ganze Welt ausgehen. Wenn Jesus wiederkommt und auf dem Ölberg steht und dann diesem Tempel betritt, wird Frieden von dem Fürst des Friedens in die ganze Welt ausgehen. Davon hat schon Jesaja im Kapitel 9, Vers 5 seines Buches gesprochen, als er den Messias ankündigte. Dort heißt es: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Haggai spricht in seinem Text in Vers 9 vom Frieden, den Jesus schon bei seinem ersten Kommen in diese Welt bringen wollte, allen, die offen waren für seine Erlösung und eine geklärte Beziehung zu Gott. Paulus spricht von diesem Frieden in Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede, wie ihn Paulus auch in Philipper 4, Vers 7 beschreibt, übersteigt alles Verstehen. Er gilt denen, die an Jesus glauben und sich ihm anvertraut haben. Der Friede, von dem bei Haggai die Rede ist, ist jedoch auch noch ein anderer Friede. Dieser Friede ist ein Friede, der aller Welt gilt und nach dem sie sich sehnt und den sie so dringend braucht. Wenn Gott dem Volk Israel zur Zeit Haggais also sagt, dass die Völker ihre Kostbarkeiten bringen werden, will er sie angesichts der fehlenden Schätze des damaligen Tempels ermutigen. Er will ihnen den Blick für die Zukunft geben, dass eines Tages selbst die Nationen dazu beitragen werden, dass der letzte Tempel kostbarer sein wird als alle vorhergehenden. Liebe Hörer, ich wünsche Ihnen, dass auch Sie Ihre gegenwärtigen Umstände, vielleicht auch Ihre Unzulänglichkeiten, mit denen Sie zu kämpfen haben, in demselben Licht sehen. Nämlich aus der Sicht der Ewigkeit, mit den Augen Gottes, der gute Pläne und Gedanken für Ihr Leben hat. Wenn Gott für uns ist, wer könnte sich dann uns entgegenstellen? Lassen Sie sich deshalb nicht von den gegenwärtigen Umständen überwältigen und unterkriegen. Gott hat noch Größeres mit Ihnen vor. Zum Abschluss noch eine eindrückliche Geschichte. Ich muss an einen schottischen Prediger denken, der am Ende des Jahres, beim Rückblick auf die vergangenen 12 Monate, sehr enttäuscht war. Als ihn seine Ältesten fragten, warum er traurig sei, antwortete er: Es hat sich niemand zu Jesus bekehrt, außer diesem komischen Bobby Moffat. Doch was dieser entmutigte, frustrierte Prediger nicht sehen konnte, war, dass dieser komische Bobby Moffat, der spätere Robert Moffat, werden würde, der als Afrika-Missionar vermutlich mehr als David Livingston dazu beigetragen hat, dass sich Afrika fürs Evangelium von Jesus öffnete. Das Jahr, das der schottische Prediger als das erfolgloseste Jahr seines Dienstes empfand, war somit vermutlich das Jahr, das langfristig die größten Früchte gebracht hat. Das, liebe Hörer, ist der Grund, warum wir Dinge immer mit Gottes Augen und mit seiner Perspektive betrachten sollten. Mit welcher Perspektive schauen Sie auf Ihr Leben? Auf die Dinge, die Ihnen passieren, auf die schönen oder auch schmerzhaften Ereignisse. Was denken Sie, wie bewertet Gott das, was Sie erleben und erfahren und durchleiden? Stellen Sie sich vor, was er sieht, was Sie noch nicht sehen, was er plant, was Sie noch nicht ahnen, was er vorhat in seiner unendlichen Liebe für Sie als sein Kind, wie er Sie beschenken und segnen möchte, wie seine guten Pläne und Gedanken des Friedens aussehen könnten. Alles bekommt eine andere Perspektive, wenn wir es von oben sehen, statt von unten. Wenn Sie schon mal etwas aus großer Höhe betrachtet haben, zum Beispiel aus einem Flugzeug oder von einem Berg aus, dann sind Ihnen sicher ganz viele Dinge aufgefallen, die Sie vorher nicht gesehen haben, als Sie unten auf dem Boden oder im Tal waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch heute hin und wieder diese Perspektive einnehmen können, dass Sie nicht so gefangen sind von den Umständen, die Sie vielleicht bedrängen oder blockieren, dass Sie diesen Blick Gottes darauf einnehmen können und dann die guten Gedanken Gottes für Ihr Leben erahnen können. und dass sie dadurch Kraft und Mut und Hoffnung bekommen für das, was sie gerade tun oder die Herausforderung, die sie gerade angehen müssen. Seien Sie von Gott gesegnet.